Könnt ihr mich gut hören? Ach, schön. Genau, unsere Gemeinde gerade, wir beschäftigen uns mit dem Thema Kirche. Was ist eine Kirche? Was ist eine Gemeinde? Und wir versuchen einfach zu entdecken, was die Bibel eigentlich über die Kirche sagt. Ist die Kirche nur ein Gebäude? Ist die Kirche nur eine Organisation? Oder Gemeinde Gottes ist viel mehr als das. Und heute haben wir einfach auch gehört von Matthias, was Matthias in 1. Korinther 12 vorgelesen hat, dass Kirche ist ein Leib. Und das mochte ich einfach heute mit euch darüber sprechen. Aber ich mochte erstmal diese Predigt auch öffnen mit der Frage, warum ist unsere Gesellschaft so gespalten? Warum ist die Welt so polarisiert? Warum herrschen Konflikte in vielen Aspekten in unserem Leben? Und wie ist das mit der Gemeinde Gottes? Sind sie anders? Sind sie besser als die Gemeinde oder die Gemeinschaft in dieser Welt? Das Neue Testament sagt, dass die Kirche eine geistliche Familie ist. Und wenn Kirche eine Familie ist, dann die Beziehung und Gemeinschaft in der Kirche soll eigentlich erfüllend sein, tief sein, lebensgebend sein, inspirierend sein. Aber warum hören wir über so viele Streit, so viele Konflikte, Machtspiel, Missbrauche in der Gemeinde Gottes? Was haben wir gemacht, dass wir als Gottesgemeinde so weit weg von seiner Verheißung von Einheit und Frieden ist? Was ist überhaupt los? Ich glaube, dass dieser Abschnitt eine Antwort auf diese große Frage hat. Aber bevor wir dahin gehen, müssen wir vielleicht zuerst verstehen, was ein Mensch eigentlich ist. Es gibt viele verschiedene theologische Modelle, was ein Mensch ist. Und ich glaube, dass ein Mensch besteht aus Körper, Seele und Gemeinschaft. Körper ist die materielle Teil unseres Wesens. Ihr könnt alle meine Körper sehen, oder? Ich bin nicht unsichtbar. Und meine Seele ist die geistliche oder die innere Teil meines Wesens. Und die Gemeinschaft zeigt die notwendige Verbindung von einer Person zu den anderen. Und in unserer extrem individuellen Gesellschaft vergessen wir oft, dass wir Gemeinschaftswesen sind. Wir denken oft, dass Gemeinschaft ist nur eine nette Add-ons in unserem Leben. Aber eigentlich Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil von unserem Leben, von unserer Identität. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch ist eigentlich der Ebenbild von der Dreieinigkeit. Also wir sind aus dieser vollkommenen Gemeinschaft entstanden. Und wir sind auch für diese vollkommene Gemeinschaft gemacht. Dieses göttliche Design kannst du auch zum Beispiel in deinem Herz auch spüren. Zum Beispiel, wir gehen doch gerne zum Konzerte, oder? Wir gehen doch gerne zusammen zum Fußballstadion. Oder wir wollen doch gerne ein Teil von einem Verein zu sein. Und diese Erlebnisse mit dem anderen, zum Beispiel in den Konzerten mitzusingen oder im Fußballstadion mit dem anderen für die Mannschaft zu brüllen, ja, wirklich zu brüllen, oder in der Verein, wenn wir einfach mit den anderen zusammen mitzugestalten, das erweckt das göttliche Design in uns. Das zeigt uns, dass wir eine Gemeinschaftswesen sind. Aber Gemeinschaft kann auch sehr hart sein. Ja, im Garten Eden lebten die Menschen in vollkommener Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Im Genesis Kapitel 2 steht, dass sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Was bedeutet das? Dies zeigt einfach, was für eine tiefe, erfüllende Intimität, die sie miteinander und mit Gott haben. Aber die Menschen waren nicht zufrieden. Sie wollen nicht nach Gottes Ordnungen leben. Sie wollen selber, was gut und was böse bestimmen. Und diese Rebellion nennt Bibel als Sünde. Dieses Ereignis nennt Bibel als Sündenfall. Und nach dem Sündenfall kommen Tod, Leid und kaputte Beziehungen in diese Welt. Und jetzt diese Sünde, diese Bösheit, diese Ungerechtigkeit lebt zutiefst in unserer Natur, bei jedem Menschen tief in ihrem Herz. Und deshalb ist die Beziehung hart, oder? Kompliziert. Deshalb ist die Gemeinschaft ist auch hart, weil die Gemeinschaft besteht aus mehreren Sündern. Und Paulus schreibt den Korintherbrief zu der Gemeinde in Korinth. Und Paulus hat diese Gemeinde gegründet und er hat in dieser Gemeinde 1,5 Jahre geblieben. Und ihr könnt auch das in Apostelgeschichte Kapitel 18 lesen. Und als er weg war, hat er gehört, dass diese Gemeinde so gestritten ist und so viele Konflikte haben und so gespalten. Und Paulus schreibt diesen Brief, um diese Gemeinde zu unterstützen, ihre Probleme, ihre Konflikte zu lösen. Diese Gemeinde, sagt Paulus, hat eigentlich ein großes Potenzial. Ja, in Kapitel 1, Vers 7, wenn ihr eure Bibel habt, dann könnt ihr auch mit mir lesen, schreibt Paulus, euch fehlt keiner von den Gaben, die der Geist Gottes euch schenkt. Stellt euch mal vor, eine Gemeinde, die voll von guten Musikern, guten Evangelisten, guten Sozialarbeitern, die Gemeinde, die voll von Leuten mit krasser Kompetenz sind. Und diese Gemeinde soll eigentlich ihre Stadt segnen. Diese Gemeinde soll eigentlich ihre Gottes Herrlichkeit in ihrer Stadt reflektieren, sodass mehr Menschen erkennen, wer Jesus ist. Aber stattdessen, das Leben von dieser Gemeinde ist wie ein Zirkus von Konflikten und Streiten. Ja? Ihr Leben ist wie eine schlechte Reality-Show, wie Berlin Tag und Nacht. Und Kapitel 3, Vers 3 sagt Paulus, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Ihr rivalisiert miteinander und ihr streitet euch. Die Gemeinde in Korinth ist ein Beispiel, wie die Sünde in der Gemeinde immer zu Streit und Spaltung führt. Aber was ist der konkrete Auslöser von diesem Konflikt? Die Antwort ist auf jeden Fall sehr viele Sachen, deswegen Korintherbrief ist einfach richtig lang. Aber in Kapitel 12 und 14, wenn ihr das lesen zu Hause, adressiert Paulus ein besonderes Problem. Dort spricht Paulus sehr viel über geistliche Gaben. Und Paulus redet viel darüber, nicht weil er die Gemeinde in Korinth einfach informieren mochte, was gibt es dann für eine geistliche Gabe. Nein, Paulus schreibt viel über besonders die Gabe von Prophetie und Zungensprache, weil viele in der Gemeinde verwirrt sind. Sie glauben, dass diese Gabe die Gabe erster Klasse sind. Sie glauben, es gibt so eine höhere Gabe und es gibt eine niedrige Gabe. Und sie glauben, dass Prophetie und Zungensprache zu den Gaben erster Klasse gehört. Und die Leute, die diese Gaben haben, sind besonders reif geistlich. Und die anderen, die diese Gabe nicht haben, sind die Leute zweiter Klasse in der Gemeinde. Sie sind nicht so besonders wichtig für die Gemeinde. Und traurigerweise ist dies nicht nur das Problem, die Gemeinde damals, auch heute gibt es auch bestimmte Gemeinden, die auch glauben, dass die echten Christen die Leute sind, die Gabe der Zungensprache und Prophetie haben. Und alle anderen Leute, die diese Gabe nicht haben, sind nicht so besonders wichtig. Oder sie sind nicht die echten Christen. Aber wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Vielleicht glaubst du gar nicht an geistliche Gabe. Oder vielleicht glaubst du, dass die geistliche Gabe nicht so wichtig ist. Aber wenn wir ehrlich sind, trotzdem haben wir auch in uns oder in unserer Gemeinde bestimmte Bevorzugungen, oder? Wir denken dann, bestimmte Talente, bestimmte Kompetenz ist wichtiger als die andere. Und wir schätzen die Leute, die solche Kompetenz oder Gabe haben, mehr als die anderen Leute in der Gemeinde. In der christlichen Szene haben wir sogenannte Christian Celebrity Culture. Und wo die charismatischen Redner oder Pastoren oder gute Musiker besonders wertgeschätzt sind, viel mehr als die anderen Leute, die diese Gabe nicht haben. Und wir sind so überrascht, dass plötzlich aus dieser Kultur Sexskandalen, Geldveruntreuung, Machtmissbraucher rauskommen. Was schreibt Paulus in unserem Abschnitt hier? Was ist so wichtig in der Gemeinde Gottes, sodass unsere Gemeinde nicht ein Zirkus von Drama und Skandalen ist, sondern ein Ort, wo Menschen wirklich Gottes Liebe, Gottes Erneuerung, Gottes Heilung erleben. Paulus schreibt hier, dass Gottes Gemeinde einen Geist hat und Gottes Gemeinde ein Leib ist. Eine Gottes Gemeinde ein Leib ist und eine Gottes Gemeinde ein Geist hat. Lass uns zu ersten Punkte gehen. Gottes Gemeinde haben einen Geist. Das ist, was Vers 11 bis Vers 13 sagt. Vers 11 sagt, dass in allen Menschen, die zu Gottes Gemeinde gehören, ein und derselbe Geist wirkt. Und zwar der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist ist Gott selbst. Gott selbst lebt in seiner Gemeinde. Und der Heilige Geist, er wohnt nicht bei jedem Menschen. Nein, der Heilige Geist lebt nur in denen, die Jesus als ihre persönliche Retter und Herr annehmen. Und wir empfangen Heiligen Geist nicht, weil wir besonders geistlich sind, nicht weil wir besonders gute Menschen sind, nicht weil wir besonders religiös sind. Wir empfangen Heiligen Geist aus Gnade allein. Das Werk von Christus, was er am Kreuz getan hat, macht uns gerecht für seine Gnade. Und deshalb können wir den Heiligen Geist empfangen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sagt die Bibel, dass wir schlimmer sind, als was wir denken, wer wir sind. Aber wir sind mehr geliebt von Gott, als was wir vorstellen können, wie Gott uns lieben kann. Also Gott liebt uns trotz unserer Rebellion, trotz, dass wir seine Ordnungen kaputt gemacht haben. Und er schenkt uns den Heiligen Geist. Und das ist, was Vers 13 meint, damit alle Christen sind im Heiligen Geist getauft worden. Hier spricht Paulus über Geistestaufe. Aber was ist Geistestaufe? Bestimmte charismatische Strömungen glauben, dass die Taufe des Geistes nur für Superchristen ist. Okay? Viele Christen sind ins Wasser getauft, aber die Superchristen wird dann im Geistes getauft. Aber Vers 13 sagt es klar, dass es Quatsch ist. Dass alle Christen ohne Ausnahme im Heiligen Geist getauft worden sind. Dass alle Christen mit Heiligen Geist erfüllt sind. Also als Pastor oder als Teil von der Lobpreisteam oder als ein Teil von der Gemeinde oder normale Gottesdienstbesucher. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann haben wir denselben Geist. Ich kann nicht sagen, hey, ich habe mehr Heiligen Geist als du. Das ist kompletter Quatsch. Und deshalb kann ich auch nicht stolz sein. Deshalb kann ich nicht überheblich sein gegenüber euch. In uns lebt eins und derselbe Geist. Und dieser Abschnitt sagt, dieser Geist macht uns zu einem Leib. Das ist unser zweiter Punkt. Hier hat Paulus 36 Mal das Wort Körper oder Leib und Körperteil erwähnt. 36 Mal. Könnt ihr das vorstellen? In solchen kurzen Abschnitt. Dies macht er, um uns zu zeigen, dass die Gemeinde Gottes ein unteilbarer und lebendiger Organismus ist. Und dies zeigt auch, dass als Nachfolger von Jesus müssen wir ein Teil sein von seiner Gemeinde, ein Teil von seiner Leib. Vielleicht frage ich euch, müssen wir das sein? Wirklich? Vielleicht kann ich zurückfragen, muss deine Hand ständig mit deinem Körper in Verbindung sein? Können wir nicht zum Spaß ab und zu mal unsere Hand abhacken und schauen, ob das der Hand noch lebendig ist und weiter krabbeln, so selbstständig? Eigentlich nicht, oder? Eine Trennung zwischen Hand und Körper bedeutet eine krasse Schmerzen für das Körper und ein Tod für den Hand. Und das ist die geistliche Realität zwischen den Christen und Gottes Gemeinde. Wenn sie getrennt sind, vielleicht kann die Christen für kurze Zeit weiter normal leben. Aber auf langere Sicht kann es geistliche Tod für die Person bedeuten? Und stellt mal vor, gesunder Körper mit vollständigen Körperteil, sie können etwas Großartiges, etwas Bedeutendes bewegen. Sie können etwas Großes machen für Gottes Ehre. Sie können den Staat wirklich segnen. Aber back to reality. Gottes Gemeinschaft ist nicht immer einfach. Gottes Gemeinschaft ist auch manchmal schwer. Das ist eine Illusion, wenn wir denken, hey, wenn ich dann zur Gemeinde gehe oder wenn ich Gottes Gemeinde oder das Leben in Gemeinde lebe, es ist alles easy peasy. Es wird keine Skandale, es gibt keine Konflikte oder es gibt keine Verletzungen. Aber das ist falsch. Hier erlebt die Gemeinde in Korinth einen Streit und Spaltung. Es gibt hier, wenn ihr dann einfach wirklich also beobachten, zwei Gruppen, was Paulus adressiert in der Gemeinde. Die erste Gruppe, sie fühlen sich minderwertig, sie fühlen sich unzufrieden, nicht gesehen und sie sind sogar auch bitter zu Gott, weil die diese besondere Geistesgabe nicht haben. Und die zweite Gruppe sind stolz, sie sind überheblich, sie übt Macht über die anderen aus. Paulus adressiert die beiden Gruppen hier, Vers 14 bis 20 sind für die erste Gruppe. Vers 14 sagt, ja, jeder Körperteil ist anders. Ja, so soll auch sein. Jeder Christ soll verschiedene Gaben haben. Vers 15 sagt, wenn du ein Fluss wärst, dann kannst du nicht sagen, ich gehöre nicht zum Leib. Weil du andere Gaben hast, bedeutet nicht, dass du nicht zum Leib Gottes gehörst. Das ist Nonsens. Vers 17 sagt, wie kann ein Mensch hören, wenn sie nur einen Augen haben? Okay, stellt mal vor, wenn in der Gemeinde nur begabte Musiker gehen, dann wer predigt? Wer kümmert sich um die Kinder? Wer kümmert sich um die Finanzen und die Organisation? Das ist eine totale Katastrophe, wenn wir in der Gemeinde nur eine oder zwei Geistesgaben haben. Vers 18 sagt, Gott hat viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen. Das ist unsere Rolle in der Gemeinde. Unsere Talente, unsere Gabe sind Gottes Geschenk. Gott hat das zugewiesen. Und damit wir wirklich Gottes Plan verwirklichen können, brauchen wir verschiedene Gaben. Wir brauchen einander. Alle Dienste in der Gemeinde sind wichtig. Alle Gabe in der Gemeinde, egal was das ist, ist eine unglaubliche Bereicherung. Und Paulus zeigt uns hier, dass diese Vielfaltigkeit nicht die Einheit in der Gemeinde zerstören soll, sondern diese Vielfaltigkeit ist eine Bereicherung für die Einheit. Wir sind alle gleich wichtig, aber nicht gleichartig. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich habe nicht wirklich etwas Wertvolleres, was ich in der Gemeinde beitragen kann. Das ist eine Lüge. Wenn du das Gefühl hast, meine Aufgabe kann jeder machen, meine Rolle kann jeder machen, das ist eine Lüge. Wenn du denkst, dass es macht keinen Unterschied, ob ich dann ständig hier in der Gemeinde bin oder ob ich einfach nur ab und zu hier sein, das ist eine Lüge. Es gibt einen Platz, der nur von dir gefüllt werden kann. Es gibt Menschen, die nur von dir erreicht werden können. Oder anders gesagt, es gibt einen großen Verlust in der Gemeinde, wenn du nicht ständig da bist, wenn du entschieden hast, wegzugehen, wenn du entschieden hast, nur als Konsumenten zu bleiben. Ohne dich die Gemeinde humpelt, ohne dich wird die Gemeinde behindert. Die Gemeinde braucht seine Körperteile, genauso wie die Körperteile braucht die Gemeinde. Und das ist Gottes Design für uns. Und die zweite Gruppe hier, Vers 21 bis Vers 26, sie sind stolz. Sie denken, dass sie etwas Besonderes. Schaut mal Vers 21, sie sagen, ich brauche die anderen nicht. Das ist heftig, oder? Wenn eine Christen sagen, hey, ich brauche die anderen nicht, ich kann alleine hier was Bedeutendes machen. So stolz und so respektlos behandeln sie den anderen. Und Ihr Lieben, wie wir vorher gesagt haben, wenn wir diese ungesunde Bevorzugung haben oder ungesunde Verehrung haben, dann ist Stolz und Überheblichkeit und Spaltung ist eine natürliche Folge. Ich finde es interessant, wie Paulus gegen diese Gruppe argumentiert im Vers 22 und Vers 23. Er sagt, die unscheinbaren Körperteile, die schwach aussehen oder die bekleidet werden muss, sind für Gott besonders wichtig. Aber welche unansehnliche Körperteile meint er hier? Vielleicht weiß ihr auch, er meint hier genau die Genitalien. Und ich habe erstmal gedacht, oh, vielleicht kann ich falsch sein, habe ich einfach mehrere Kommentare auch geguckt. Und ja, er meint seine Analogie, er schreibt über die Genitalien. Und was er meint, vielleicht, wir bedecken ja unsere Genitalien. Ja? Ich sehe heute keine Genitalien, so deshalb, ich denke auch, dass ihr dann alle gut bedeckt habt. Und bedecken wir diese Körperteile, weil sie dann so unwichtig ist? Ich glaube nicht, oder? Und wir Männer, wenn wir Kampfsport machen, ja, diese Körperteile ist einfach eine Körperteile, die wir besonders beschützen mussten. Weißt ihr warum? Wenn das getroffen würde, dann sofort Game Over. Ja? Sofort Krankenhaus. Das Leben geht zu Ende. Und ich glaube, das ist auch, was er mit seiner Analogie meint. So ist das auch in der Gemeinde. Es gibt unsichtbare Körperteile. Ja? Aber wenn sie ausfallen oder leiden oder nicht existieren, dann erlebt jede Person in der Gemeinde diese Schmerzen. Sie sind sehr wichtig, auch wenn sie zuerst nicht so wichtig scheint. Ihr Lieben, hier warnt Paulus uns vor Stolz. Und ein Kirchenvater, der heilige Augustin, sagt, dass Stolz der Wurzel aller Sünder ist. Der Stolz macht uns blind. Und wenn wir zum Beispiel einen sichtbaren Dienst haben, zum Beispiel vielleicht Lobpreis, Predigt, Moderation, und ich gehöre auch dazu, das ist eine große Gefahr, dass wir als viel zu wichtig halten. Ja? Unsere Kultur, wie ich vorher gesagt habe, liebt charismatische Redner, liebt einfach charismatische Performer. Und wenn wir regelmäßig Anerkennung oder Lob von Menschen bekommen, manchmal können wir auch vergessen, dass diese Gabe ist Geschenk von Gott ist. Und langsam flüstert dem Feind, hey, du bist wichtig. Du bist etwas Besonderes. Und manchmal vergessen wir das, dass alles Gottes Geschenk ist. Dann fangen wir an, stolz zu sein, Macht auszuüben, Sonderrechte einzufordern. Deshalb, Christian Celebrity Culture ist immer toxisch und führt immer zu Missbrauch, Konflikt und Skandalen. Leute, ich glaube, die große Takeaway von diesem Abschnitt ist, dass Gott der Geber dieser Gabe ist. Beziehungsweise, dass unsere Gabe sagt nichts über uns aus. Unsere Gabe sagt nichts über unseren geistlichen Zustand aus. Sondern diese Gabe zeigt darauf, wie gut und wie großartig der Gott, der diese Gabe geschenkt hat. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist in der Grundschule, du kommst von der Weihnachtsferien zurück. Und normalerweise, die Kinder zeigen sich ja gegenseitig, was sie dann zum Weihnachten bekommen. Ja. Kevin bekommt eine Florian Silbereisen-CD, Winter Wonderland zum Weihnachten. Chantal bekommt 10 cm hohe High Heels. Sydney bekommt eine Kiste von Red Bull. Und Alexander bekommt die neueste iPhone. Die Sache ist, egal wie gut und großartig diese Geschenke sind, sie sagen nichts über den Kinder aus oder den Empfänger dieser Geschenke aus, sondern sie sagen vielmehr über die Eltern aus, wer sie geschenkt hat. So ist das unsere gute Gaben, was wir haben von Gott. Das sagt nicht über unsere geistliche Zustand aus. Das sagt vielmehr über wer Gott ist. Und deshalb sollen wir stay humble. Wenn wir Lob bekommen, richtet es wieder zu Gott auf. Und ich möchte einfach diese Predigt abschließen, damit das, was dieser Abschnitt zu uns sagt, ist so anders, als unsere Kultur sagt. Ja, unsere Kultur feiert Unabhängigkeit. Unsere Kultur feiert persönliche Begabung, charismatische Performer. Aber die soll keinen Platz in Gottes Gemeinde haben. Die soll keinen Platz haben mitten in unserer Gemeinde. Stattdessen sollen wir unsere Einzigartigkeit und unsere Einheit in Christus feiern. Ja, wir haben einen Geist und wir sind ein Leib. Und stellt mal vor, Jesus, der hat seine vollkommene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist verlassen. Wofür? Für dich? Jesus kommt in diese gefallene Welt, zu dieser Gebrochenheit von unserer Welt, nicht um eine Gemeinschaft zu suchen, wo alle seine Bedürfnisse erfüllt werden. Er kommt hierhin, er weiß genau, wie kaputt unsere Gemeinschaft ist. Und trotzdem hat er entschieden, sein Leben für uns hinzugeben. Er weiß, dass er von alle von seiner Familie, von alle von seiner Freunde verraten und verlassen würden am Kreuz. Und trotzdem gibt er sein Leben hin. Sein Leben, sein Körper ist gebrochen. Sein Körper ist verwundet. Warum? So dass du und ich, die Leute, die nicht würdig sind für seine Gnade, dass wir diese Gnade empfangen. Dass wir diese tiefe Verbundenheit mit Gott, dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben. Und das ist das Evangelium. Obwohl wir nicht würdig sind, ein Teil von dieser vollkommenen Gemeinschaft, dürfen wir zu ihm kommen. Er hat den Weg frei gemacht für uns. Ich bete mit uns. Gott, wir danken dir, was du getan hast am Kreuz. Wir danken dir, dass du diese vollkommene Gemeinschaft verlassen hast für uns. Und wir preisen dich, dass du uns einlädst, ein Teil von deiner vollkommenen, erfüllenden Gemeinschaft auch zu sein, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir beten auch Gott, dass wir das verstehen, dass du der Geber von unserer Gabe und Talente sind, dass wir unsere Gabe und Talente benutzen, um dich zu ehren, um deiner Gemeinde zu dienen. Und wir beten auch, Heiligen Geist, dass du ja uns Einheit schenkst, auch trotzdem, wenn wir auch unterschiedlich sind, dass wir ja deine Einheit, deine Frieden erleben, dass du der Stolz in uns zerstören und unsere Überheblichkeit zerstören, Gott. Wir beten, dass dein Name geehrt wird. Amen.